Wir haben uns zu diesem Gottesdienst versammelt, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Friede sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Magnificenz, sehr geehrter Herr Rektor Jäger, Herr Regierungspräsident, Spektabilitäten, werter Bürgermeister Neideck, sehr geehrte, liebe Studierende, Lehrende, Forschende und Alumni der Albert-Ludwigs-Universität, versammelte Festgemeinde, Schwestern und Brüder. Nach dem gestrigen feierlichen Festakt und vielen gelungenen Veranstaltungen, die zum Teil bereits in der ersten Hälfte des Jubiläumsjahres stattfanden, sind wir heute hier in Münster unserer lieben Frau zu einem festlichen Gottesdienst zusammengekommen. Ich begrüße Sie alle sehr herzlich, die Sie aus nah und fern gekommen sind, um gemeinsam Gott zu loben und ihm zu danken für die 550 Jahre Albert-Ludwigs-Universität. Von Anfang an bestand eine enge Verbindung zwischen Münster und Universität, zwischen Kirche und heutiger Hochschule. Und dies in mehrfacher Hinsicht. Zum einen stimmte Papst Kallixt III. Bereits im Jahr 1455 dem Gesuch des Erzherzogs Albrecht zu, eine Universität an einem hervorragenden Ort der Diözese Konstanz zu gründen und ebnete damit den Weg. Zugleich beauftragte der Papst den Bischof von Konstanz, zu dessen Gebiet Freiburg damals gehörte, die kirchlicherseits notwendigen Schritte einzuleiten. Zum anderen wurde die wirtschaftliche Ausstattung in nicht unerheblichem Teil durch kirchliche Pfründen und Schenkungen gesichert. Und schon die Donationsurkunde des Erzherzogs Albrecht aus dem Jahr 1456 nennt dafür ausdrücklich die Münsterpfarrei. Hier in Münster fanden auch alle feierlichen Akte der Universität statt, auch die Promotionen der Fakultäten. Und schließlich gibt es bis heute sichtbare Zeichen der Verbundenheit. Hier in Münster ist es die Universitätskapelle im Chorumgang, die seit mehreren Monaten nun wieder in neuem Glanz erstrahlt. Und in der Universität zeugt davon das Siegel, das Christus als das Urbild des Lehrers darstellt, sowie das Rektoratssiegel, auf dem der heilige Hieronymus, der Patron der Universität, abgebildet ist. Mit Recht und ohne Überheblichkeit darf man sagen, unsere Freiburger Universität, ja, sämtliche mittelalterlichen Universitätsgründungen sind nicht nur eng mit der Kirche verbunden, sie sind Früchte des Christentums. Liebe Schwestern, liebe Brüder, wenn es sich am 21. September dieses Jahres zum 550. Mal jährt, dass der österreichische Erzherzog Albrecht VI. Mittels eines Stiftungsbriefes unsere Freiburger Universität offiziell ins Leben rief, dann stellt sich schon von selbst die Frage, was verbindet die bescheidenen Anfänge des damaligen Studium Generale, bestehend aus 4 Fakultäten, mit der heutigen Universität, die 23.000 Studierenden in 11 Fakultäten und 98 Instituten und Seminaren rund 140 Studiengänge bietet. Gibt es eine spezifische Klammer, die all das Forschen und Lehren der vergangenen Jahrhundert bis heute zusammenhält? Oder anders formuliert, was ist das Unvergängliche der Universität in all den Veränderungen? Die Stiftungsurkunde des Erzherzogs Albrecht selbst ist es, die uns eine Antwort auf unsere Fragen gibt, wenn es daran heißt, sie soll graben helfen, den Brunnen des Lebens. Daraus möge geschöpft werden erleuchtendes Wasser tröstlicher und heilsamer Weisheit. Auch wenn uns Sprache und Formulierung beim ersten Hören befremden, auch wenn uns mehr als ein halbes Jahrtausend von der Universitätsgründung trennt, auch wenn sich in den vergangenen Jahrhunderten geistesgeschichtlich wie gesellschafts- und bildungspolitisch vieles verändert hat, so weiß ich die moderne Universität dennoch durch alle Zeiten hindurch diesem wertvollen und notwendigen Erbe der Vergangenheit verpflichtet. die Suche nach Wahrheit und Erkenntnis. Wie hoch die Wahrheit zu schätzen ist, weiß der große Theologe und einzige Lehrer an der Universität Paris, dem damaligen Zentrum der Wissenschaft, Thomas von Aquin, in die treffenden Worte zu fassen: Alles Wahre, von wem es auch gesagt sein mag, ist vom Heiligen Geist. Wir spüren, wie sehr die Suche nach Wahrheit eine zu innerst und im tiefen Sinn des Wortes geistliche Tätigkeit ist, wie schnell die scheinbaren Grenzen zwischen profan und heilig, zwischen Glaube und Vernunft fallen. Glaube und Vernunft sind die beiden Flügel, mit denen sich der menschliche Geist zur Betrachtung der Wahrheit erhebt, so Johannes Paul II. Wir spüren zugleich, was Edith Stein, die in den Jahren von 1916 bis 1918 an unserer Alma Mater Fribourgensis ihre Promotion abschloss und als Assistentin Edmund Husserls arbeitete, meint, wenn sie sagt: Wer die Wahrheit sucht, sucht Gott, ob es ihm klar ist oder nicht. Sie wusste nur zu gut, die Suche nach Wahrheit ist zu allen Zeiten weit mehr als eine Erforschung von Zusammenhängen und Abläufen, mehr als die Weitergabe von Wissen und Erkenntnis. Wer tief genug gräbt, der wird früher oder später auf den Urgrund und die Quelle aller Wahrheit, auf Gott stoßen. Er, das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, hat uns zugesagt: Wenn er in meinem Wort bleibt, werdet ihr die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch befreien. Ihm gilt an dieser Stunde unser Lob und unser Dank. Mit diesem gemeinsamen ökumenischen Festgottesdienst hier in Münster, liebe Schwestern und Brüder, wo zweifellos die Anfänge der Universität gründen, begehen wir einen Höhepunkt des Jubiläumsjahres. Und sehr herzlich begrüße ich dazu Herrn Landesbischof Dr. Fischer sowie den evangelischen Studierendenpfarrer Christian Rabe und unseren katholischen Hochschulpfarrer Dr. Joachim Koffler. Und mein ganz besonderer Willkommengruß gilt vor allem Ihnen, verehrter Kardinal Lehmann. Mit Ihnen haben wir einen Festprediger gewonnen, der das Geburtstagskind sowohl als Student wie auch als Professor bestens kennt und bis heute als Honorarprofessor unserer Albert-Ludwigs-Universität angehört. So viele hohe Gäste heute da sind, so sind auch die Kinder bei uns, die bei dieser Feier nicht fehlen dürfen. Denn sie sind ja die Zukunft, auch die unserer Universität. Ihr lieben Kinder, seid ganz herzlich eingeladen, nun in einem eigenen Kindergottesdienst auf eure Weise Gott zu loben und zu danken. Und dazu dürft ihr jetzt mit Frau Singewald und Schwester Franzina hinüber in die Kooperatur gehen, um von dort aus bei uns ein bisschen mitzufeiern. Ich darf nun Sie, liebe Schwestern und Brüder, werte Gäste, einladen zum Gebet. Guter Gott, wir haben uns versammelt, um das 550-jährige Jubiläum unserer Universität zu feiern. Dankbar dürfen wir auf eine lange Zeit zurückblicken, in der Menschen in Forschung und Lehre auf der Suche nach der Wahrheit waren, in der zahlreiche Menschen auf vielfältige Weise gelehrt und gelernt haben. Dies ist für uns am heutigen Tag Anlass zur Freude, zum Dank und zugleich Verpflichtung. So beten wir für alle, die Verantwortung tragen in der Albert-Ludwigs-Universität, dass sie stets der Wahrheit verpflichtet bleiben, dass ihr Forschen den Menschen dienen möge, dass die Universität so immer mehr zu einem Ort wird, der auch dazu hilft, eine gerechte und friedliche Welt zu gestalten. Lass uns hinter allem, was wir entdecken und was wir bedenken, dich als den Urheber des Lebens finden. Lass unser Arbeiten und Denken dadurch auch zum Zeugnis sein für dein Wirken in unserer Welt. Hilf uns, verantwortungsbewusst mit den Ergebnissen der Forschungen umzugehen und schenke allen Studierenden und Lehrenden deinen Segen und dein Heil. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Als Evangelium in diesem Gottesdienst einige Verse aus Johannes 8, dem Abschnitt, aus dem auch das Motto stammt am Kollegiengebäude 1. Da sagte Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Sie erwiderten ihm: Wir sind Nachkommen Abrahams und sind noch nie Sklaven gewesen. Wie kannst du sagen, ihr werdet frei werden? Jesus antwortete ihnen: Amen, Amen, das sage ich euch. Wer die Sünde tut, ist Sklave der Sünde. Der Sklave aber bleibt nicht für immer im Haus. Nur der Sohn bleibt für immer im Haus. Wenn euch also der Sohn befreit, dann seid ihr wirklich frei. Soweit die Lesung aus dem Evangelium nach Johannes.
Die Wahrheit wird euch frei machen. So haben wir eben aus dem Johannesevangelium gehört. Im Spannungsfeld von Wahrheit und Freiheit steht auch die Geschichte unserer Universität. Einige Studierende der evangelischen und katholischen Hochschulgemeinden haben nach Personen gesucht, die sich zu Wahrheit und Freiheit geäußert haben. 7 davon haben wir ausgewählt. Wir wollen jetzt auf ihr Zeugnis hören.
Ulrich Zasius, ab 1506 Professor für Jurisprudenz an der Universität Freiburg.
Vor allem will ich bekennen, dass ich allein auf dem Texte der Quellen und von wahren und sicheren Gründen, die auf dem Rechte oder der Natur der Sache beruhen, abhängen, nur auf diese mich stützen, an sie mich halten will. Sodann, dass ich an den Wirbelwind der Meinungen, durch welche der Weg der Wissenschaft nicht führt, nicht gefesselt sein will, dass sie bei mir nicht das geringste Ansehen haben, wenn sie nicht auf den Quellen des Rechts oder der klaren Vernunft beruhen. Drittens, dass die Gelehrten mich durch kein Vorurteil beugen, wenn sie gleich an Geist und Gelehrsamkeit hervorragend gewesen sein mögen. Denn die Wahrheit des Rechts wird nur aus den Quellen, nicht aus der Autorität der Doktoren geschöpft.
Erasmus von Rotterdam, in Freiburg von 1529 bis 1535 im Exil, 1533 Ehreninskription an der Universität Freiburg.
Was verdient aber höheres Lob als die Wahrheit? Die bei Platon überlieferte, sprichwörtliche Äußerung des Alkibiades nimmt die Wahrheit für den Wein und die Jugend in Anspruch. Trotzdem kommt das ganze Lob zuletzt mir der Torheit zu, was Euripides bezeugt, von dem wir das berühmte Wort haben, dass ein Tor allein offen redet. Er trägt das Herz auf der Zunge. Die Weisen dagegen sind doppelzüngig. Mit der einen Zunge verkünden sie die Wahrheit, mit der anderen den Zeitgeschmack. Es ist ihre Art, weiß zu machen, was schwarz ist, etwas ganz anderes verborgen im Herzen zu tragen und etwas anderes auszusagen. In solch äußerer Fülle scheinen mir die Fürsten in dieser Hinsicht doch sehr unglücklich, weil sie von niemand die Wahrheit hören können und Lobhudler als Freunde ansehen müssen.
Johann Baptist Hirscher, 1837 bis 1863, Professor für Moraltheologie an der Universität Freiburg. Vorlesungen in allgemeiner Religionswissenschaft für Hörer aller Fakultäten.
Die Wahrheit ist nicht bloßes Wort, sondern Leben und Tat. Sie ist nicht da, wo man sie schreibt, liest, hört, lernt und im Gedächtnis behält, sondern da, wo man sie übt und lebt.
Edith Stein, 1916, Promotion an der Universität Freiburg. 1916 bis 1918, wissenschaftliche Assistentin bei Edmund Husserl.
Die Kinder der Welt nennen es Freiheit, wenn sie keinem fremden Willen unterworfen sind, wenn niemand sie hindert, ihre Wünsche und Neigungen zu befriedigen. Für diesen Freiheitstraum stürzen sie sich in blutige Kämpfe und opfern Gut und Leben. Die Kinder Gottes verstehen unter Freiheit etwas anderes. Sie möchten ungehindert dem Geist Gottes folgen und sie wissen, dass die größten Hindernisse nicht von außen kommen, sondern in uns selbst liegen.
Hannah Arendt, 1926, Studium der Philosophie in Freiburg bei Edmund Husserl.
Die Wahrheit ist das, was der Mensch nicht ändern kann. Metaphorisch gesprochen ist sie der Grund, auf dem wir stehen, und der Himmel, der sich über uns erstreckt.
Walter Eucken, 1927 bis 1950, Professor für Volkswirtschaftslehre, Mitglied des Freiburger Widerstandskreises.
Nur freie Entscheidung ermöglicht Erkennen und Verwirklichung der verbindlichen moralischen Wertordnung. Überhaupt aber kann nur der freie Mensch beobachtend und selbsttätig denkend Wahrheiten näher kommen. Er ist gebunden an die Gesetze der Logik, aber nicht an Meinungen, welche irgendeine äußere Macht aufzwingt. Nur der freie Mensch ist willensfähig.
Franz Büchner, 1936 bis 1963, Direktor des Pathologischen Instituts der Universität Freiburg.
Wo das Leben nicht mehr als Geschenk und Lehen einer höheren Macht gesehen wird und wo der Mensch nicht mehr die Frömmigkeit aufbringt, dieser Macht sich zu beugen, da wird man keinen Grund sehen, nicht an der Lebensfrist herumzukorrigieren und selbst den Schöpfer und Erhalter zu spielen.
Erzbischof, Herr Landesbischof, Magnificenz, Herr Rektor, liebe Lehrende und Lernende, liebe Freunde der Universität, liebe Schwestern und Brüder. Es gibt Sätze und Bilder der Bibel, die sich relativ rasch vom Ursprung lösen und wie selbstständig gewordene Zitate frei herumschweben. Dies gilt nicht nur für Sprichwörter und Bilder, sondern sogar für Jesusworte. Ein Beispiel dafür ist das Wort an der Westfassade des Kollegiengebäudes 1 unserer Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg. Es ist immer auch ein Stück weit eine Verführung, wenn solche Worte sich aus dem Kontext lösen und gleichsam herrenlos beansprucht und aufgeführt werden können. So ist es auch im Fall des Leitwortes der Freiburger Universität. Denn dieses Wort, das seit 1911 die Westfassade schmückt, ist keineswegs etwa von der Theologischen Fakultät vorgeschlagen worden. Wir haben gehört, welche große Rolle die Kirche in der Geschichte der Freiburger Universität spielte. Als die Universität gegründet worden ist, davon haben wir schon gehört. Die Theologische Fakultät spielte von Anfang an eine große Rolle. Bis zum Verbot der Jesuiten hatten diese über Jahrhunderte eine ganz besonders starke Stellung. Dies alles hat dazu geführt, dass man im 19. Jahrhundert, besonders im Kulturkampf, energisch Front gemacht hat gegen die Position der katholischen Kirche mit dieser Übermacht und dass man die Hoheit des Staates in Wissenschaft, Erziehung und Kultur übermäßig herausgestellt hat. Man erblickte zu Beginn des 20. Jahrhunderts in den Jesuiten eine Bedrohung der geistigen Freiheit der Universität. In dieser Situation gab es einflussreiche Stimmen, die die Theologische Fakultät als Fremdkörper an der Universität bezeichneten. Kurz und gut, das Jesuswort aus dem 8. Kapitel des Johannesevangeliums war 1911, als es in die Westfassade eingemeißelt worden ist, kirchen- und theologiefeindlich orientiert. Die Wahrheit gemeint war die ausschließlich von der Wissenschaft geprägte Forschung, befreit von Vorurteilen und Autoritäten, wie sie gerade im katholischen Christentum verwurzelt erschienen. Zeit, sogenannter Antimodernismus, war dafür besonders geeignet. Kein Wunder, dass die Theologische Fakultät in dieser Situation eher etwas kleinlaut blieb. Der neutestamentliche Vers aus Johannes 8,32 ist wie ein frei verfügbares Bildungsgut in Anspruch genommen worden. Es ist ein Wort, das auch sonst durch die geschliffene Eleganz Glanz verleiht. Zugleich war die geistreiche Verschiebung in einem ganz anderen Zusammenhang, nämlich vom Glauben zum Triumph des Wissens in der Säkularität prickelnd und anziehend. Wahrheit meint in diesem Zusammenhang exakte Erkenntnis, vor allem theoretischer Art, aber auch Freiheit in der sittlichen Selbstbestimmung. Einsicht in die Zusammenhänge der Welt macht erfolgreich und mächtig. Es gehört zur festen Überzeugung der Neuzeit, Wissen gibt Macht und Freiheit. Und nicht selten wurden diese Worte auch idealistisch überzogen. Die autonome Weltlichkeit außer Reichweite der Verbindlichkeiten des Christentums schien das Signal für die Zukunft zu sein. Das Jesuswort wurde zur Parole liberaler Kulturpolitik. Gewiss lässt sich manches aus dem allgemeinen Bibelwort, wenn es nun einmal isoliert wird, heraus- und hineinlesen. Zum Beispiel das Ideal der Freiheit der Wissenschaft. Aber inzwischen hat sich auch die Mentalität der Wissenschaft und der Wissenschaftler geändert. Wir glauben nicht mehr so leicht an eine letzte Unabhängigkeit und totale Voraussetzungslosigkeit der Wissenschaft. Gerade Martin Heidegger hat in seinem großen Werk Sein und Zeit gezeigt, dass der Mensch immer schon aus etwas lebt, was nicht nur von ihm selber stammt. Dies gilt auch, wenn er forscht. Wir sind auf Grundorientierungen angewiesen, die dem gelebten Leben entstammen. Wir sind auch in der Forschung an Vorgegebenheiten gebunden, die wir brauchen. Und nicht zuletzt Edmund Husserl hat gezeigt, dass unsere Zivilisation in eine Krise kommt, wenn wir die natürlichen Lebensbedingungen und unsere Lebenswelt gefährden. Schließlich hat die Universität in der Zeit des Nationalsozialismus und im Grunde bis zum heutigen Tag immer wieder auch eingestehen müssen, wie verführerisch die Wissenschaft trotz ihrer großen Ziele ist. Wir sind bescheidener geworden. Wir wissen auch viel mehr um die Standortgebundenheit des Denkens. Der Allwissenheits- und Omnipotenzwahn hinterlässt eine Leere, nachdem er entlarvt ist. Damit sind wir auch in die Lage versetzt, dass wir uns neu und mit guten Gründen wiederum dem ursprünglichen Sinn des Jesuswortes von Johannes 8,32 annähern. Es stammt aus einem Streitgespräch mit den Juden. Die Verse 31 bis 32, wir haben sie gehört, bringen eine Verheißung an die glaubenden Juden. Da sprach Jesus zu den Juden, die ihm glaubten: Wenn ihr in meinem Wort bleiben werdet, seid ihr wahrhaft meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Hier ist von einer anderen Wahrheit die Rede. Sie ist nicht nur brauchbares Wissen oder rein intellektuelle Wahrheitserkenntnis, sondern es geht um Wahrheit, wie sie dem biblischen, hebräischen Verständnis naheliegt. Es ist die Verlässlichkeit für unser Leben, die letzte Klarheit über uns selbst, der feste Boden, auf dem man stehen und bleiben kann. Bleiben, ein Grundwort bei Johannes, auch in den Johannesbriefen. Gerade durch Husserls und Heideggers Denken wissen wir, dass Wahrheit nicht nur und in erster Linie Richtigkeit ist. Es ist gerade unter dieser Voraussetzung so, dass es nicht eine abstrakte Erkenntnis oder wahre Sätze sind, die allein Wahrheit ausmachen. Das Johannesevangelium hat sogar den unglaublichen Mut zu sagen, dass uns diese alles tragende Wahrheit in einer Person begegnet. Diese sagt von sich selber: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und dies ist eine eigene Wahrheit, die die wissenschaftliche Erkenntnis nicht ersetzt, von ihr aber auch nicht widerlegt wird. Dies wird deutlicher, wenn wir noch näher nach dem Sinn des Freimachens fragen. Der Begriff Freiheit ist bei diesem großen Theologen Johannes nicht zentral. Man hat fast den Eindruck, der vierte Evangelist wolle kein enthusiastisches Verständnis von Freiheit, weil er um ihre stetige Gefährdung und den Kampf um sie weiß. Sie bleibt dennoch ein Ziel. Sie wird aber nicht erreicht durch bloße Erkenntnis allein. Das wäre die Verführung zur puren Gnosis. Auch politische und soziale Befreiung allein schaffen noch nicht dieses wirkliche Freiwerden des Menschen. Es geht um die Befreiung von den Mächten des Todes, der Finsternis und der Verkrampfung in sich selbst, der Sünde. Es geht auch um die Verlorenheit in sich selbst und in die eigenen Interessen allein. Davon will Jesus Christus uns alle, auch die Wissenschaftler, vielleicht gerade auch die Wissenschaftler, freimachen. Und das Ergebnis ist vor allem die Bereitschaft zum Umdenken und zum Umkehren, zur Revision der eigenen Voraussetzungen und zur Einsicht in unsere Irrtümer, gerade auch der Lebensirrtümer. Die Wahrheit Jesu schenkt uns darum Offenheit und Versöhnungsbereitschaft, Kraft zur Hingabe und Fähigkeit zur Liebe. Dies ist eine andere Erkenntnis von Wahrheit. Aber so fremd ist sie vielleicht am Ende gar nicht, wenn auch der Forscher seinen Blick öffnet für das Neue und Unerwartete. Dann sind wir irgendwie doch wiederum wie Kinder, die staunen können. Es ist ein überaus gelehrter Germanist, der uns diese verwickelte Geschichte des Universitätsmottos entschlüsselt hat und uns zugleich wieder Mut macht zur Entdeckung seines ursprünglichen Sinnes. Gerhard Kaiser schreibt dazu: Die Intention, Totalwissen als absolutistisches Verfügen Wissens zu erlangen, liefert uns einer totalitären Wissenschaftsgläubigkeit aus, die doch nur eine angstbesetzte, ergebniserpressende und kurzschließende, lebenspraktische, Verantwortung überspielende Ideologie ist. Sie macht uns für unsere Grenzen blind. Stattdessen ist es uns angemessen, theoretisch und methodisch zu unterscheiden, das Nichtwissbare und das Wissbare, die praktische und theoretische Wahrheit. Soweit Gerhard Kaiser. Dies können wir heute nicht nur individuell auf uns beziehen, sondern es gilt wohl auch für viele kollektive Verblendungen unserer Zeit, bis hin zu manchen Wahnvorstellungen, denen wir immer wieder auch ausgesetzt sind. Insofern hat das ursprüngliche Jesuswort, die Wahrheit wird euch freimachen, durchaus auch einen reinigenden und läuternden Sinn für die Wissenschaft und den Wissenschaftler. Sonst lässt sich zum Beispiel nicht wirklich konsequent Verantwortung übernehmen, vielleicht die wichtigste Tugend des Wissenschaftlers heute und in naher Zukunft. Wir haben wenigstens in einigen Zügen gesehen, welche Verwandlungen das aus dem Kontext gerissene Jesuswort haben und erleiden kann. Aber am Ende ist auch deutlich geworden, dass wir nicht so mächtig sind, dass wir die Sprache beherrschen. Wir können sie manchmal freilich wie eine wächserne Nase manipulieren und nach allen Seiten hin drehen und wenden. Aber der Blick auf den genuinen Sinn in der Bibel lässt uns schließlich auch wieder entdecken, dass die Sprache mehr verwahrt als das, was wir von uns allein sehen und entdecken. Sie kann uns auch wieder mit ihrer Macht überkommen. Nicht, indem sie uns auf fragwürdige Weise überfällt und gefangen nimmt, sondern indem sie uns wirklich befreien kann. Gerade wenn wir glauben, dass wir auch über den Sinn eines Bibelwortes verfügen können, dann werden wir plötzlich doch überrascht und so auch wirklich befreit. Die Wahrheit wird euch freimachen. So spricht sie zu uns an.
Gott hat uns heute hier zum Feiern zusammengeführt. Nicht immer ist uns in unserem Lebens- und Arbeitsraum Universität zum Feiern zumute. Deshalb bitten wir.
Du Gott, der uns in unseren Jubiläumsfeiern und im Universitätsalltag begleitet, der unsere Sorgen kennt und unsere Freude teilt, dich bitten wir für alle, die die Universität heute prägen, für die Entscheidungsträger, die Universitätsgremien, für die Lehrenden und Studierenden und für alle, die in und um die Gebäude für das Rechte sorgen, die mit ihrer Arbeit in Verwaltung, Krankenhaus und Bibliothek das Leben an unserer Alma Mater mitgestalten.
Lasse zum Herrn uns beten.
Der uns durch die Wahrheit frei machen will. Das Forschen nach neuen Erkenntnissen ist oft mühevoll, von Erfolgsdruck und dem Wunsch nach Anerkennung begleitet. Wir bitten um deinen Beistand für alle, die aufrichtig nach der Wahrheit suchen, für alle, die sich ehrlich mühen, Wahrheit von Scheinwahrheit zu unterscheiden, und für alle, die ihrem Forscherideal untreu geworden sind.
Lasse zum Herrn uns beten.
Du Gott aller Menschen, wir sind heute hier als Christen versammelt. Das Miteinander unserer Kirchen und das Verhältnis zu anderen Religionen fällt nicht immer leicht. Wir bitten dich, dass uns in unserem Suchen und Forschen nach dir, an unseren Fakultäten, in den Konfessionen und Religionen, deine Wahrheit leiten möge.
Lasse zum Herrn uns beten.
Du befreiender Gott, wir bitten dich für alle, die in Gefängnissen sitzen, weil sie über die Wahrheit nicht geschwiegen haben. Wir bitten für alle, die sich gefangen fühlen, weil sie an ihrem Arbeitsplatz, in ihrer Familie oder ihrer Partnerschaft nicht frei sind. Und wir bitten für alle, die in sich selbst gefangen sind, in ihrer Vergangenheit oder Zukunftsangst, für alle, denen es schwerfällt, Entscheidungen zu treffen und die geschenkte Freiheit auszuhalten.
Lasse zum Herrn uns beten.
Du Schöpfer der Welt, im internationalen Austausch von Wissenschaftlern und Studierenden begegnen sich unterschiedliche Kulturen, Weltanschauungen und Traditionen. Begleite unser Bemühen um einen offenen Austausch und die Versuche friedlichen Miteinanders.
Lasse zum Herrn uns beten.
Thank you.
Gott des Lebens. Wir haben heute stellvertretend auch an einige gedacht, welche die 5,5 Jahrhunderte vor uns an der Albert-Ludwigs-Universität studiert und gelehrt haben. Für sie und für alle Verstorbenen unserer Universität bitten wir dich.
Lasse zum Herrn uns beten.
Du Gott, erhöre unsere Bitten heute in dieser Feierstunde, morgen in unserem Alltag und an allen Tagen unseres Lebens, bis wir vollendet sind in deiner Ewigkeit.
Amen.
Wir beten mit Jesus' Worten: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Zum Schluss des Gottesdienstes habe ich die schöne Aufgabe, zunächst allen zu danken, die diesen Gottesdienst vorbereitet und Wort und Musik mitgestaltet haben. Liebe Schwestern und Brüder, auf Jesu Wort habt ihr in diesem Gottesdienst gehört, auf sein Wort, das er nach dem Zeugnis des Evangeliums an seine Jünger gerichtet hat. Auf Jesu Wort habt ihr gehört, als der Chor in den Tönen von Melchior Frank sang: Ich habe euch noch viel zu sagen. Auf Jesu Wort habt ihr gehört in den Zeugnissen der großen Glaubenszeuginnen und Zeugen, die an der Albert-Ludwigs-Universität von Freiburg gewirkt haben. Auf Jesu Wort habt ihr gehört und auf seine Mahnung: Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen. Die Wahrheit wird euch frei machen. So geht nun aus diesem Gottesdienst als Menschen, die sich anstecken lassen von der Wahrheit, die Jesus Christus selbst ist. Als Menschen, die ihr Leben an dieser Wahrheit ausrichten. Als Menschen, die nie aufhören, nach dieser Wahrheit zu suchen und zu fragen. So geht nun aus diesem Gottesdienst als Menschen, die in der gemeinsamen Ausrichtung an Jesus Christus die Wahrheit symphonisch zum Klingen bringen. Im Zusammenklang der Konfessionen und Kirchen, im Zusammenklang der Wahrheitssuchenden an dieser Universität, im Zusammenklang mit allen Menschen, die ihr Leben wahrhaftig gestalten wollen. So geht nun aus diesem Gottesdienst als Menschen, die bleiben an Jesu Wort und die in der Bindung an sein Wort Freiheit erfahren. Freiheit von Irrtum und Lüge, Freiheit von unguten Bindungen, Freiheit zu einer Forschung und Lehre, die der Wahrheit dient. So geht, als von Jesu Wort Angesprochene, als von seiner Wahrheit Angerührte, als von ihm Befreite, geht unter dem Segen Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch, sei euch gnädig. Der Herr wende sein Angesicht euch zu und schenke euch Frieden.
Und so segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.